herzlichen Glückwunsch erstmal zu Ihrer Nominierung als Minister. Und Herr Tabbert, ich möchte eigentlich so ein bisschen den Menschen eben kennenlernen und fragen, jetzt sind Sie ja Minister geworden, aber wie wird man denn eigentlich Infrastrukturminister?
In Brandenburg wäre es vielleicht einfacher, wenn man sagt Bau-, Verkehrs- und Landesplanungsminister. Viele Bürger, habe ich jetzt in den paar Wochen schon mitbekommen, können sich unter dem Thema Infrastruktur das Detail gar nicht vorstellen, was in dem Ministerium eigentlich so im Einzelnen passiert und wie man Minister wird, wenn man sich politisch engagiert und die Partei, wo man engagiert ist, in die Regierungsverantwortung kommt, dann wird man auch durchaus mal angesprochen, ob man ein Ministerium übernehmen will. Und aus der Konstellation heraus habe ich die Aufgabe gern angenommen, weil mich die Frage des Bauens, aber auch die Frage des Verkehrs die letzten Jahre stark beschäftigt hat.
In welcher Hinsicht? Sind Sie Architekt im Hoch- und Tiefbau tätig oder was?
Nein, komplett falsch. Ich war ja 14 Jahre Bürgermeister der Stadt Templin und im kommunalen Bereich hat man natürlich viel mit Wohnungsbau zu tun, hat viel mit Verkehr zu tun. Templin ist, glaube ich, auch dafür bekannt, dass dort seit über 25 Jahren ein fahrscheinloser Busverkehr am Markt ist. Heißt, die Jahreskarte für die Busse kostet 44 Euro. Und da hat man schon damit zu tun, wie kriegt man es refinanziert, wie baut man das Angebot aus. Sicher kann man eine Stadt nicht mit dem Land Brandenburg vergleichen, aber die grundsätzlichen Fragen sind ja identisch. Wie kommt der Bürger von A nach B? Ist es bezahlbar? Und sind die Fahrzeuge pünktlich? Und beim Bauen ist die Frage, bekomme ich bezahlbaren Wohnraum?
Wir kommen zu dem politischen Teil gleich nochmal, weil das ist natürlich auch sehr spannend, bezahlbarer ÖPNV bzw. kostenloser ÖPNV wie in Templin. Jetzt eben kommen Sie aus Templin und leben Sie dort immer noch oder sind Sie jetzt nach Potsdam gezogen? Welchen Bezug haben Sie generell so zu unserer Landeshauptstadt?
Ich habe da einen positiven Bezug. Ein Teil meiner Verwandtschaft wohnt in Potsdam. Ich werde aber aus Templin eben nicht nach Potsdam ziehen, sondern ich habe mit der Familie vereinbart, ich wohne 3 Tage oder 4 Tage in Potsdam und den Rest in Templin. Und ich finde, das ist eine ganz gute Konstellation. Ist ein bisschen anspruchsvoll, aber man hat den Vorteil, weil ich ja meistens Bahn fahre, man lernt so auch beim Bahnfahren viele Leute kennen. Und wenn man im Gespräch ist mit den Zugbegleitern, bekommt man manche Informationen, die die Bahnbetreiber einen nicht so direkt sagen.
Worüber unterhalten sich die Leute mit Ihnen dann? Kriegen die das mit, dass Sie Infrastrukturminister sind?
Zum Glück nicht alle, aber die Schaffner auf den Zügen wissen das natürlich. Und die reden dann durchaus mal darüber, warum die Bahn Verspätung hat oder wie welche Züge genutzt sind. Und das, glaube ich, ist interessant und das macht den Job ja auch so spannend. Gerade Infrastruktur hat ja jeder mit zu tun.
Wenn Sie dann in der Bahn sitzen und fahren und teilweise auch Verspätung haben, was machen Sie dann? Lesen Sie? Hören Sie Musik?
Ja, ich entspanne beim Bahnfahren, auch wenn es sich vielleicht komisch anhört. Ich lese gern, beschäftige mich mit der Vorbereitung des Tages und schaue auch mal zu, wie klappt dieses Bahnsystem. Die Klassiker, die Bahn hat Verspätung, die Toiletten sind defekt, die Fahrgäste haben keine Fahrkarte. Wie reagiert der Zugbegleiter auf diese Thematik? Und man lernt dazu, dass die Mehrheit der Zugbegleiter sehr höflich ist, sehr engagiert ist und das ein sehr stressiger Job ist. Da kann man nicht oft genug Danke sagen.
Ist es die DB, die dort fährt, oder ist das die ODEC?
Also ich fahre mit der NEB und mit der DB. Und wenn man komplett die Strecke fährt, also hat man auch die ODEC dabei. Also von Templin nach Potsdam hat man die NEB bis Oranienburg, dann hat man die DB bis Hauptbahnhof und dann hat man die ODEC bis Potsdam. Also alle 3 großen Anbieter hat man an einem Vormittag.
Und was ist das Ranking? Beste bis schlechteste?
Also da würde ich jetzt mal mich auf mein Neutralitätsprinzip berufen, haben alle Vor- und Nachteile. Und jetzt vom Ranking würde ich keinen die Nummer 1 geben.
Also alle Platz 3, sehr gut. Ja.
So, Herr Tabbert, Sie sind ja 2010 in die Linke eingetreten, und also noch nicht lange her. Sie haben sich dann scheiden lassen von der Partei und sind jetzt in einer anderen. Und was mich natürlich interessiert ist, was war denn der Moment, wo Sie gesagt haben, so, das geht in die falsche Richtung, ich mache nicht mehr mit?
Für mich war eine der Gründe gewesen, die ganze Frage der Migrationspolitik. Als Bürgermeister hat man ja damit hautnah zu tun. wenn man Migration unbegrenzt zulassen will, dann merkt man schon, die Konflikte wurden da falsch eingeschätzt. Man muss die Migration definitiv begrenzen. Und Leute, die eben politisch verfolgt sind, da ist eine Frage des Anstandes, dass man denen politisches Asyl gewährt. Und ein zweiter Punkt war eben auch in der politischen Ausrichtung der Linken, dass die Themen, die da gesetzt wurden, gerade großstadtlastig waren. Und die linke Partei hat doch eine Verantwortung, gerade für die werktätige Bevölkerung, sich einzusetzen. Und das, fand ich, ist in den letzten Jahren leider unter die Räder gekommen.
Ich wollte nochmal auf den persönlichen Bezug zu Potsdam. Jetzt hatten Sie gesagt, dass Sie da mehr oder weniger hin und her pendeln. Was machen Sie denn an den Tagen, die Sie dann hier sind? Gehen Sie mit den Kollegen hier essen oder besuchen Sie auch Konzerte im Waschhaus oder im Nikolaisaal oder so?
Also ich gehe gerne zu Konzerten, haben Sie mich richtig erkannt. Aber gegenwärtig ist der Tag so getaktet, dass ich da verhältnismäßig wenig Zeit zu habe. Und ich nutze natürlich auch die Abende, um zu arbeiten. Ist eben, wenn man neu in einem Job ist, ist es schon anspruchsvoll, mich bestimmten Themen zu beschäftigen. Aber ab und zu ist auch mal Zeit, Abendessen zu gehen mit Kollegen der Fraktion, aber auch durchaus mit Mitarbeitern.
Gibt es da irgendwie so Lieblingsspots, die Sie in Potsdam haben?
Also die Altstadt von Potsdam liegt mir sehr am Herzen, finde ich sehr schön, auch durch die Altstadt zu schlendern. Ich bin vielleicht nicht gerade so derjenige, der da aktiv shoppt, aber ich genieße es auch mal, durch die Stadt zu laufen, einfach links und rechts zu schauen. Und dieses großstädtische Leben ist sehr angenehm.
Das großstädtische Leben in Potsdam, das hört man auch nicht oft.
Ja, man muss ja immer im Verhältnis sehen, eine Stadt mit so 16.000 Einwohnern zu einer Stadt mit über 100.000 Einwohnern, ist schon ein Unterschied. Und es ist eben nicht so hektisch wie in Berlin. Ich finde, das ist eine gute Mischung in Potsdam. Also es ist eine angenehme Mischung, so ein klein wenig Großstadt-Flair, aber eben nicht die Hektik einer Metropole wie Berlin.
Wie sieht es denn aus? Also jetzt haben Sie ja gesagt, Sie waren ja Bürgermeister von Templin, jetzt haben Sie diesen Job. Was hätte es denn für andere berufliche Perspektiven gegeben? Haben Sie irgendwas gelernt, wo Sie sagen, ja, ich habe da vorher 30 Jahre als so und so gearbeitet, bevor ich Bürgermeister geworden bin?
Ich war ja vorher Unternehmer, war ja Vorstand einer mittelständischen Leasinggesellschaft und auch über 20 Jahre. Also ich bin ja nicht so derjenige, der alle paar Jahre mal wechselt. Und ich hätte vielleicht, wenn ich in Ruhestand gegangen wäre, auch mir vorstellen können, durchaus was Soziales zu machen. Vielleicht mache ich es auch nochmal, so Obdachlosenhilfe oder Ähnliches. Da sehe ich schon Bedarf, dass man nicht unbedingt monetär damit Geld verdienen will, sondern dass man auch sich sozial engagieren kann, würde mir, glaube ich, auch Freude machen.
Ah, okay. Also wie sieht es denn aus mit der Tafel? Da gibt es ja auch immer wieder Probleme. Sind Sie dann irgendwie jemand wie Frank Zander, der Weihnachten irgendwie das große Benefits-Essen macht, oder?
Ich halte es für sinnvoller, das kontinuierlich zu machen. Und in meiner vorigen Funktion als Bürgermeister in Templin habe ich auch aktiv die Initiativen der Tafel unterstützt. In meiner Zeit ist auch eine Tafel eingerichtet worden. Und ich halte es eben für nötig, dass man sich um Menschen kümmert, die unverschuldet in soziale Not gekommen sind. Und ich habe auch einen guten Draht zur Berliner Stadtmission und ich schätze deren Arbeit sehr. Auch was sie am Hauptbahnhof machen mit den Wärmestuben. Und das ist eine wichtige Aufgabe und die ist oft in der öffentlichen Wahrnehmung, wird die nicht stark genug gewürdigt.
Es gibt ja auch diese Kältebusse und damit wären wir dann eigentlich schon beim Politischen jetzt. Wie sieht es denn aus mit der Infrastruktur? Brandenburg ist ja nun ein Flächenland, hat ja wirklich große Probleme. Sie haben sich jetzt letztens ausgesprochen für das Deutschlandticket, dass Sie gesagt haben, der Erhalt muss bis 2030 auf jeden Fall gesichert sein. Gibt es da irgendwelche Pläne in der Schublade oder in Ihrem Kopf zumindest, wo Sie sagen, wir bauen den ÖPNV noch weiter aus und was weiß ich?
Also für mich hat ÖPNV eine hohe Priorität. Wir brauchen natürlich in den nächsten Jahren eine dichtere Taktung. Also ich bin keiner, der sagt, Autos zum komplett verbieten, ein fairer Wettbewerb der einzelnen Verkehrsträger und jeder soll entscheiden, wo er mitfahren will. Aber der ÖPNV muss eben besser werden, dass viele Leute sagen, es ist logisch, Bus und Bahn zu fahren. Wenn die Busse und Bahnen pünktlich sind, wenn sie eine ordentliche Taktung haben, ist es ja manchmal vernünftiger, ich nutze sie, bevor ich mit dem Auto nach Potsdam in die Innenstadt quäle. Und das sollte in den nächsten Jahren unser Anspruch sein, den ÖPNV so aufzubauen mit den Verkehrsunternehmen, egal wer es in Trägerschaft, dass er wettbewerbsfähig ist. Und die Bürger sagen, ich fahre gerne Bus, Bahn. Dazu ist Pünktlichkeit erforderlich und die Qualität des Wagenmaterials und auch ein Preis, der wettbewerbsfähig ist, wo ich sage, es ist logisch und sinnvoll. Unsere Leute können doch rechnen. Wir brauchen doch nicht alles vorgeben und es erzielen wollen, sondern wenn sich es rechnet und ich für einen verhältnismäßig überschaubaren Preis von A nach B komme, ist es naheliegend, ich nutze die Bahn oder den Bus.
Und wie wollen Sie das machen? Es wurden ja in der letzten Zeit, also kurz nach der Wende zumindest, relativ viele Gleise stillgelegt, Bahnhöfe stillgelegt. Jetzt langsam kommt es wieder, dass man sagt, so ja, wir wollen die und die Strecke wieder aufbauen. Wird das stattfinden, diese Renaturierung, hätte ich jetzt fast gesagt, die Reaktivierung der Bahn?
Also bei den Reaktivierung der Bahnstrecken muss man langen Atem haben, das wird nicht in 1-2 Jahren gehen. Essen kostet viel Geld, muss ausgebaut werden. Also es ist eine Frage, die nächsten Jahrzehnte uns beschäftigen wird. Aber wir müssen an dem Thema arbeiten. Gegenwärtig ist ja die Haushaltssituation auch in Brandenburg schwierig. Aber es gibt ja auch das Programm I2030, hört sich so schön technisch an. Aber da ist ja klar vorgegeben, welche Strecken wir reaktivieren wollen. Und bei der Heidekrautbahn sind wir schon ganz schön weit. Und wenn mit den Berlinern uns einig wären, ein Stückchen fehlt ja noch, dann kann man eben vom Norden Brandenburgs bis Berlin-Gesundbrunnen fahren. Ist doch ein gutes Projekt. Und das ist auch ein Projekt, wo man eben schnell ins Berliner Zentrum kommt. Und die Verbindung zu Berlin mit den Pendlern, die müssen wir eben so gestalten, dass wir so weit wie möglich die Autos von der Straße bekommen und die Leute sagen, ich kann mit der Bahn fahren, das klappt. Und auch und was natürlich eine große Herausforderung ist, ist der ländliche Raum, wo wir ja weniger Fahrgäste haben. Dass wir da eben das Taktangebot aufrechterhalten und teilweise verbessern. Und ein Brandenburger Erfolgsmodell bei allen, was noch nicht funktioniert, ist ja der Plusbus, dass man eben auch erkennt, die Verschneidung der Buslinie mit der Bahn. Letztendlich ist die Bahn der beste Verkehrsträger, aber muss eben zu den Bahnhöfen kommen.
Ist da autonomes Fahren die richtige Alternative oder die schlussfolgernde Alternative für solche Busse dann?
Na, wenn es klappt, durchaus, muss technisch gelöst werden. Ich will jetzt keine Wette abgehen, ob es in 3, 4, 5 oder 10 Jahren so funktioniert, dass es unfallfrei, komfortabel und bezahlbar ist. Aber das wird Perspektive sicher eine der Maßnahmen sein oder eine der Verkehrsträger sein, die unser Verkehrssystem besser gestalten. Eins, was ganz einfach ist, ist ja der ganze Fahrradverkehr. Also man sieht ja gerade durch die E-Bikes und den Ausbau der Fahrradwege, dass es eben möglich ist, auch mit dem Fahrrad größere Entfernungen zurückzulegen. Also nicht nur 2, 3 Kilometer. Mit modernem E-Bike kann man auch mal 6 oder 8 Kilometer fahren, überschaubaren Zeitfaktor. Und da wird es auch darauf ankommen, dass wir eben für die Fahrräder auch vernünftige Abstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen schaffen. Sie geben ja sicher recht, wenn so ein Fahrrad ein paar tausend Euro kostet, schmeiße ich den nicht in der Ecke und schließe den irgendwo an so einem Fahrrad. Da muss man schon ordentliche Abstellmöglichkeiten schaffen. Bernau, da sieht es ja ganz gut aus. Und die nächsten Jahre, da hat er dann doch Geld bereitgestellt, um dies weiter auszubauen. Finde ich sinnvoll. Da ist die Technik in eine Richtung gegangen, wo vor 10 Jahren keiner dran gedacht hat. Dass man mit dem E-Bike eben ohne Sportler zu sein, doch vernünftige Entfernungen komfortabel überwinden kann.
Da wir ja gerade bei diesem Verkehrsthema sind, wir haben ein ganz kleines Beispiel aus unserem Sendegebiet. Die Stadt Rebin hat den Kranich-Express. Das ist auch so ein Zusatzangebot, dass die Leute aus den Ortsteilen ins Stadtzentrum kommen. Der Landkreis Teltow-Fleming hat das für gewöhnlich Zuschuss. Der muss jetzt aber, der hat Haushaltssperre. So, sagt zu Ronny Hase, dem Bürgermeister da aus Trebin, ja, Kollege Hase, das müssen Sie jetzt mal selber finanzieren. Der Kollege Hase hat aber auch kein Geld. Und dann sagt der Landkreis, naja, das ist halt ein freiwilliges Zusatzangebot. Eigentlich sind die Ortsteile gut genug, also das Stadtgebiet ist gut genug erschlossen vom VTF, also vom Landkreis, von der Verkehrsgesellschaft. Sie können ja jetzt auch nicht einfach sagen, ach, Frau WLAN, hier haben Sie noch ein bisschen Geld, geben Sie das mal dem Kranich-Express oder so. Und das wäre ja dann auch nicht die Einzellandrätin, die bei Ihnen stünde und wären ja dann sicher auch noch ein paar, die auch sagen würden, oh, haben wir aber auch hier Rufbus, Bürgerbus. Was machen wir jetzt?
Definitiv gibt das Land ja für die Plusbusse Geld. Also geben wir ja extra 40 Cent pro Kilometer dazu. Also das haben wir auch weiter so in die Haushaltsdiskussion. Also da sind wir gegenwärtig dabei, das auch im Haushalt für die kommenden Jahre festzuschreiben. Ergebnis natürlich noch offen, der Haushalt ist ja noch nicht beschlossen. Aber da muss man eben auch erwarten, dass die kommunale Familie klar Prioritäten setzt. Kenne ich aus meiner ehemaligen Tätigkeit. Wir haben ja diese fahrscheinfreie, wir haben den fahrscheinfreien Busverkehr ja auf den Weg gebracht, 25 Jahre durchgehalten. Da muss man klar sagen, kommunale Familie, was ist euch welche Aufgabe wert? Und das finde ich eigentlich auch ohne die Bevormundete, können die selber entscheiden in den Städten. Darum gibt es ja die kommunale Selbstverwaltung. Ich würde es schön finden, wenn da der ÖPNV eben eine noch höhere Priorität bekommen würde. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man nur einmal kann man den Euro nur ausgeben. Also der Appell an die Kommunen, der ÖPNV ist wichtig und sollte in der Priorität weit oben stehen.
Wie haben Sie das denn geschafft in Templin mit diesen fahrscheinfreien Reisen in den Bussen?
Da hatten wir auch immer eine breite Mehrheit bei den Stadtverordneten. Es hat sich etabliert über 25 Jahre, dass man eben eine enge Taktung hatte, 15 Minuten, 20 Minuten Takt. Ergebnis hat uns recht gegeben. Andere Städte in der Größe, eben in der weiteren Peripherie Brandenburgs, haben im Jahr 30.000 Fahrgäste. In Templin fahren 250.000 Fahrgäste mit den Bussen. Und Erfolgsmodell war eigentlich kurze Taktung. Die Haltestellen in überschaubaren Entfernungen, also 400 Meter entfernt. Und ein fast unschlagbarer Preis, 44 Euro im Jahr, ist natürlich günstig. Da hat man bewusst auf andere Sachen verzichtet, hat man eine Straße weniger gebaut, hat vielleicht auch einen Zuschuss für Sozialbereiche etwas gekürzt, weil uns der ÖPNV wichtig war. Und was oft dabei vergessen wird, ÖPNV heißt ja nicht nur von A nach B kommen, in die Stadt zum Einkaufen, hat ja auch eine soziale Komponente, wenn ältere Leute zum Seniorenclub fahren, wenn ältere Leute zum Arzt fahren können oder auch die Mutti mit dem Kinderwagen am Leben teilnehmen kann, weil sie eben mit dem Bus in die Stadt fahren kann. Also das sollten wir nicht unterschätzen, der Benefit und der Nebeneffekt, den der ÖPNV gerade im Sozialen hat.
Und was für Busse fahren da? Sind das noch die alten Busse kurz nach der Wende oder sind das mittlerweile auch Hybridbusse oder sogar E-Busse?
Also in Templin fahren Niederflurbusse, also moderne Busse, teilweise mit Elektro, aber zum Teil auch klassisch mit Diesel, aber sind neue Fahrzeuge. Und für uns war wichtig, dass es eben Niederflurbusse sind, um zu erreichen, dass Menschen mit Handicap, dass Ältere, aber auch die jungen Frauen mit ihren Kinderwagen die Busse nutzen können. Und das war natürlich ein Prozess über Jahre. Man kann nicht heute starten, hat immer 20 Jahre gedauert. Man hat immer wieder angepasst. Und das müssen wir stärker auch im Land Brandenburg berücksichtigen. Wir müssen den ÖPNV immer wieder anpassen an die Bedürfnisse. Man kann nicht die Linie von A nach B, die fährt im Stundentakt, war gut. Kann sein, dass ein Halbstundentakt erforderlich ist. Im Berliner Umland haben sich viele Leute angesiedelt, haben wir mehr Bevölkerung. Oder in anderen Regionen, wo man sagt, man hat Nachtlinien, da fährt nur noch einer. Da muss man auch bereit sein, mal eine Linie rauszunehmen, um eben anderes zu verstärken. Was wir nicht vergessen dürfen, auch im entferntesten Ort, von der Landeshauptstadt Potsdam entfernt, haben die Bürger einen Anspruch auf ÖPNV. Den werden wir nicht im 30-Minuten-Takt sichern können. Die dürfen wir auch nicht abhängen.
Also dass Mobilität bezahlbar und überhaupt vorhanden als ein Teil des sozialen Komplexes betrachtet wird, da sind Sie ja nicht der Einzige, das sagen ja viele Bürgermeister oder Landräte. Ein anderer wichtiger Moment ist, wenn man gerade nicht im Bus sitzt oder im Zug, braucht man ein Dach über dem Kopf, wo man dann auch mal schlafen gehen kann und so weiter. Und davon gibt es sehr ungleich verteilt im Land zu wenig oder eben mehr als nachgefragt wird. Bauen ist mittlerweile so teuer. Ein fertiger Quadratmeter kostet gerade 5.000 Euro. Das ist wahnsinnig viel Geld. Vor 3 Jahren waren es noch 2.000 oder so. Und wir brauchen aber Wohnraum. Und zwar teilweise dort, wo es eben sehr, sehr wenig gibt. Was können Sie jetzt machen? Was haben Sie da für einen Plan, dass sich das in den kommenden Jahren, gerade da, wo es sich hier so bald, dass da bezahlbarer Wohnraum entsteht, wo die Leute vielleicht nicht unbedingt gleich einen Wohngeldantrag stellen müssen, wenn sie einziehen?
Wir haben in Brandenburg, Sie sprachen es an, unterschiedliche Situationen. Wir haben im Süden Brandenburgs teilweise Leerstände in den Kreisen von 13-15%. Und wir haben im Speckgürtel von Berlin, ob Bernau, Nauen oder auch in Potsdam, eben einen Leerstand, der unter 2% ist, viel zu wenig. Eine klassische Weisheit in der Wohnungswirtschaft ist, man braucht 3% Leerstand, um eine Umzugsreserve zu haben. Und wenn es weniger wird, steigen die Preise, was wir gerade merken. Und unser Ziel ist, dass Wohnungsbau gefördert wird. Eine Maßnahme, die wir jetzt zeitnah umsetzen, also in den nächsten 1-2 Jahren, werden die Bauordnung etwas entrümpeln, viele Vorschriften rausnehmen und uns orientieren an Bauordnungen in anderen Bundesländern wie in Hamburg oder Niedersachsen, um zu erreichen, dass eben die Standards zwar ordentliche Standards sind, aber auf das normale Maß hier runtergeschraubt werden. Es gibt Bundesländer, die haben da gute Erfahrungen, die können teilweise den Quadratmeterpreis bei Neubauten um 1.000 Euro senken. Und das ist unsere Zielstellung auch im Land Brandenburg, dass wir dort durch die Vereinfachung der Bauordnung und der Vorschriften eben die Anforderungen so gestalten, dass der Baupreis sinkt. Eine weitere Maßnahme wird sein, dass wir auch in den kommenden Jahren sozialen Wohnungsbau fördern. Geht nur, also es fehlen eben Wohnungen und dann auch im Berliner Umland den sozialen Wohnungsbau eben fortsetzen. Die beiden Maßnahmen, da versprechen wir uns von, dass zumindest der Mietpreisanstieg nicht weiter nach oben geht. Und darüber eine dritte Maßnahme wird sein, dass wir natürlich mit den Kommunen reden, dass auch die kommunalen Wohnungsgesellschaften, aber auch die Genossenschaften ihre Bautätigkeit erhöhen. Die Bitte an die Kommunen, weiteres Bauland bereitzustellen. Und eine Maßnahme ist, dass wir die Flächenkulisse, hört sich jetzt sehr fachchinesisch an, also da, wo gebaut werden kann mit sozialem Wohnungsbau, dass wir aus landesplanerischer Sicht die etwas erweitern und den Kommunen es leichter machen, weitere Flächen auszuweisen.
Im Moment gibt es ja diese Wohnraumbindung, die läuft ja nach, also diese Sozialraumbindung, ne, wenn man so eine Sozialwohnung gebaut hat, die läuft ja nach 20 oder 25 Jahren aus.
Also 15 Jahre bis 25, also verschiedene Zeithorizonte gibt es da.
Sehen Sie eine, ist das eine Idee zu sagen, gut, wir schreiben die eben auf, weiß ich nicht, 50 Jahre fest oder so? Wäre das etwas, was den Wohnungsmarkt entspannt? Weil dann ist natürlich klar, wenn man eben auf Preissteigerung durch Wohnraumverteuerung spekuliert und man weiß, okay, das ist jetzt ein halbes Jahrhundert so, dann braucht man jetzt nicht spekulieren oder so. Die bleiben einfach bei diesen Preisen. Das ist ja auch von großem Effekt auf den Mietmarkt insgesamt in so einem Gebiet, ne, auf den Mietspiegel. Oder, auch ein schönes Stichwort, haben wir vielleicht einen landesweiten Mietendeckel in der Pipeline, weil einfach klar ist, das Wohngeld geht ja quasi nur mit dem Umweg über einen Mieter direkt an irgendeinen Vermieter. Es kann privater sein, es kann kommunaler sein, aber eigentlich könnte der Staat ja auch direkt überweisen, eine Banktransaktion weniger, spart Bits und Bytes und ist ja auch ökologischer, weil weniger Stromverbrauch oder so. Also Sie wissen, worauf ich hinaus will, ist, haben Sie da irgend so einen Hintergedanken, wo Sie denken, mal gucken, vielleicht wäre das ja eine Initiative, die man durch diesen Sanktag kriegt?
Also Brandenburg hat sich ja im Dezember den Nordländern angeschlossen zur Verlängerung des Mietpreisdeckels. Also es gibt ja bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, wo in welchen Regionen Mietpreisdeckel möglich sind. Und die Landesregierung hat die klare Priorität, das auch fortzusetzen und werden uns auch im Bund dafür einsetzen, dass er eben weiter fortgeschrieben wird, also über den 31.12.25 hinaus. Wir arbeiten auch an innovativen Formen, um eben eine Mietpreisbindung zu verlängern. Anfang Januar wurde so ein Projekt in Wustermark im Ortsteil Elstal umgesetzt für 22 Wohneinheiten. Dort hat das Land eine Förderung gegeben für eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Die haben Wohnungen auf dem freien Markt zurückgekauft, gibt dann einen Zinszuschuss des Landes, sodass dort jetzt wieder für 15 Jahre eine Mietpreisbindung besteht. Also wir haben schon erkannt, dass gegenwärtig zu viele Wohnungen aus der Mietpreisbindung rausrutschen. Und wir werden auch bei den Sozialwohnungen darauf drängen, dass eben bei Neuwohnungen auch die Mietpreisbremse bleibt. Also diese Belegungsbindung mit entsprechendem Schein, dass auch Leute, die ein kleineres Einkommen haben, auch in Brandenburg Wohnraum finden. Wird nicht unbegrenzt gehen, weil die finanziellen Möglichkeiten sind eben vorhanden, auch im Landeshaushalt. Wir würden mehr machen, werden es aber auch zukünftig darauf konzentrieren müssen, dass wir den Bestand so halten.
Jetzt hat es in Grünheide vor ein paar Jahren den Bau einer großen Fabrik gegeben. Da wurden tatsächlich bürokratische Hürden plötzlich abgebaut, damit das alles relativ schnell über die Bühne ging. Wird es auch für Otto-Normalbürger einen Abbau von Bürokratie geben, damit das auch schneller über die Bühne gehen kann?
Ich hatte es angesprochen, wir werden die Bauordnung novellieren. Wir werden da also wesentlich weniger Paragraphen haben als bisher. Vorstellungen gehen dahin, dass wir eben auch eine zweistellige Zahl an Vorschriften rausnehmen, dass Bauen schneller geht, dass Bauen günstiger wird und vor allen Dingen, da wollen ja auch Leute motivieren, dass sie eben bauen. Wir sind, glaube ich, in Brandenburg in einem bestimmten Bereich ganz gut unterwegs. Digitale Baugenehmigung. Zwei Landkreise sind schon in der Lage. Da können sie digital ihren Bauantrag einreichen und bekommen auch eine digitale Genehmigung, wenn da alles natürlich korrekt ist. Und wir haben den Ehrgeiz, bis zum Ende dieses Jahres in allen Landkreisen die digitale Baugenehmigung an den Start zu bringen, dass wir die kreislichen Baubehörden so befähigen, dass sie da in der Lage sind, mitzuarbeiten. Ich glaube, das ist für viele Architekten tatsächlich ein Schritt nach vorne, dass man diese kopieren, hinschicken, nachreichen, dass man da eben für die Planer es leichter macht und auch für die Bauherren, dass sie schneller zur Baugenehmigung kommen.
Wir haben demografischen Wandel und wir, Sie waren ja Bürgermeister, da verbinden sich jetzt für mich gedanklich mehrere Sachen zu einer Frage. Sie haben gesagt, das Begrenzen der Migration, haben Sie gesehen, aus Bürgermeistersicht ist wichtig, einfach weil man muss vor Ort ja irgendwas machen können. So, jetzt hatten wir so einen ähnlichen Problemlage im Landkreis Teltow-Fleming. Sie kennen das mit Welsickendorf, muss ich ja jetzt nicht erklären, ne? Und das Ganze bei einer alternden Bevölkerung. Einerseits fehlten gerade noch Kitas, jetzt noch Schulen, dann ist jetzt schon wieder ein Geburtenknick abzeichbar. Wenn wir jetzt neu bauen, weil Infrastruktur fehlt, Leute zugewandert sind, muss man einfach vielleicht insgesamt nicht nur über die Finanzierung, sondern auch über die Bauarten nachdenken, dass man, wenn man baut, öffentliche Infrastruktur, sie gleich so plant, dass man sie als Kita, dann als Schule und später dann als Seniorentreff, verwenden kann. Weil ich meine, wenn die Leute nicht wegziehen, sind sie erst im Kindergarten und später brauchen sie einen Pflegeplatz oder eine Alters-WG. Nee, aber geht es Ihnen in Ihrer Amtszeit jetzt auch um solche Fragen, dass Sie sagen, okay, Baugenehmigung vielleicht nur noch dann, wenn gleich Modulbau, also preiswert, schnell und vor allem sowieso barrierefrei, weil dann können kleine Kinder nicht stolpern und Greise nicht fallen.
Ich bin Fan einer modularen Bauweise. Wir wollen also das Modulare fördern. Wir wollen auch den Holzbau fördern. Wald ist ein nachwachsender Rohstoff. Wir haben in Brandenburg so viele Kiefernwälder, wo wir auch Holzbestände haben, die man vernünftig nutzen kann. Also Bäume entnehmen, verarbeiten, Material in Brandenburg verbauen. Das ist ökologisch total sinnvoll. Und dass wir auch in der Frage, was unsere Bauordnung angeht, wenn wir sie vereinfachen, werden wir es aber nicht in der Richtung vereinfachen, dass wir Barrieren aufbauen, sondern barrierefrei ist eine Grundvoraussetzung. Und wer als Investor tätig ist, ob es eine Genossenschaft ist, ein kommunales Unternehmen oder ein privater, ist ja gut beraten, heutzutage schon entsprechende Türbreiten auf den Weg zu bringen, dass sowohl die junge Familie mit kleinen Kindern da wohnen kann, als auch derjenige, der dann im höheren Lebensalter ist, der dann vielleicht ein bisschen mehr Platz braucht, wenn er Rollstuhl oder ähnliches benutzen muss. Und man sieht es ja daran, was die Genehmigung angeht, Fahrstuhl ist heute schon Standard im Geschossbau und das wird zukünftig weitere Bedeutung haben. Also die Wohnungen müssen heute so gebaut werden oder die Grundkonzeption der Häuser, dass sie sowohl für die Familie mit 5 kleinen Kindern gut funktioniert, aber auch dann funktioniert, wenn das Ehepaar die 80 überschritten hat und man vielleicht nicht mehr ganz so schnell von A nach B kommt.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Tabbert.
Danke, Ihnen war nett.